Dienstagabend, nee, Spätnachmittag, wünsche ich euch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Talk Up, der Atlanta Falcons Germany Podcast. Die Stimmung ist heiter und ausgelassen, kann ich euch nur sagen. Wir hatten gerade sehr angeregte Gespräche. Worum es geht, werde ich euch niemals verraten. Das geht euch nämlich gar nichts an. Ich sage nur so viel, 2025, wie macht man die Klammer jetzt? Jedenfalls geiler als 2023. Punkt aus. Ich mache das Ding ja hier nicht alleine. Nein, ich habe mir drei wunderschöne Menschen mitgebracht, wovon mich zwei nächste Woche verlassen und ich das dann hier im Duett mache.
Klar.
Aber macht nichts, so sind es ja gewohnt hier. Ne? Ich muss jetzt ein bisschen taktisch vorgehen bei der Vorstellung der anderen, damit ich hier einen guten Übergang hinkriege. Ich fange mal mit dem südlichsten unserer Mitstreiter hier an. Das ist der liebe Gucci. Willkommen und schön, dass in Stuttgart auch die Sonne brennt, gehe ich einfach davon aus.
Da gehst du richtig davon aus. 34, 35 Grad. Schöne, kühle Bude. Was will man mehr? Podcast dazu machen. Was gibt's Besseres?
Ja, absolut. Alle da draußen können sich ihr Erfrischungsgetränk ihrer Wahl jetzt öffnen und unseren sanften Stimmen lauschen. Zum Beispiel der sanften, brisenartigen Stimme des Nordens an der Küste von Kevin. Moin.
Hallo Leute.
Ja. Wer es noch nicht weiß, wir haben einen Zweitkanal, Talk Up, der Atlanta Falcons Germany ASMR Podcast.
Oh ja.
Oh ja. Host Kevin. Hört doch gerne mal rein und abonniert das Ding auch. So, jetzt übergebe ich als letztes an Chris aus Essen. Chris, sowohl ein Hallo als auch mit einem kleinen Update möchtest du heute starten. Das lag dir sehr am Herzen.
Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, ein kleines Update. Wer letzte Woche Freitagnachts auf Samstag unser erstes Preseason-Spiel verfolgt hat gegen die Detroit Lions, hat und bis zum vierten Viertel durchgehalten hat, was ja nicht selbstverständlich ist in der Preseason, musste leider mit ansehen, wie der Safety von den Detroit Lions, Maurice Norris, nach einem Knie-Hit gegen den Kopf minutenlang behandelt wurde auf dem Spielfeld und nicht ansprechbar war und dann natürlich auch sofort ins Krankenhaus gebracht worden ist. Mittlerweile, nach zwei Tagen, weiß man, alles scheint gut gegangen zu sein. Der Spieler selber hat sich auf Instagram gemeldet und geschrieben, dass eben alles okay ist mit ihm und kann auch alles bewegen. Es gibt also keinerlei Lähmungserscheinung. Von daher kann man einmal durchpusten, imaginär, und sagen, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Und auf diesem Wege wünschen wir, die Atlanta Falcons Germany, dem Spieler natürlich auch weiterhin gute Besserung.
Das, glaube ich, können wir uns alle nur anschließen. Mal auf die Szene zu kommen, schon mal vorab zu greifen, sah nach dem Allerwelts-Ding eigentlich aus, oder?
Mhm. Ja. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das so schwerwiegend ist, aber scheint wohl absolut der Worst Case gewesen zu sein, der Trefferfläche.
Ja, absolut. Ja. Gute Besserung geht raus. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Bleibendes ist und er schnell wieder auf den Beinen ist und seiner Berufung nachgehen kann. Ja. Harter Übergang, aber irgendwie muss ich das jetzt hier carryen. Hallo auch an den Chat. Die ersten haben sich schon gemeldet, unter anderem Jack85, auch wenn der Kommentar irgendwie wie von Geisterhand verschwunden ist. Der war der Erste. Named und Rise Up war es, glaube ich, wenn ich mich richtig
erinnere.
Ja, klar. Ach, du noch.
Ja, komm, ich sehe. Mir ist er weg. Sehen.
Mir ist er weg.
Sehen auch.
Ist auch okay. Ja, toll. Schön, dass ihr ihn alle seht. Das ist toll. Freue mich für euch. Auch der Vettel ist mit anbei, mit Servus. Und Daniel Schmidti gibt auch eine gute Besserung an Horace. Horace? Ich glaube, Norris sollte das mal werden und autokorrekt hat Horace
einfach zu viel Harry Potter geguckt, aber ja, ist auch okay.
Kurt 67 aus München ist mit dabei, der gibt einen Servus uns auf dem Weg. Annie, hello und rise up aus Freiburg. Annie, ich weiß gar nicht, hatten wir dich schon mal im Chat, ist mir schön, dass du mit dabei bist und zuhörst. Und Daniel Franke, ich würde fast auch behaupten, neues Gesicht hier. Servus zum besten Podcast. An alle Zuhörer, schreibt uns doch schon mal in die Kommentare eure Gewinner von dem letzten oder ersten Preseason-Game auf, weil ich habe die Jungs auch gefragt, die sollten mir privat ihre Top 5 schicken. Daraus habe ich eine Tabelle gemacht, die gehen wir nachher durch. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob die erraten können, wer da so alles drauf ist, weil ich kann euch sagen, es waren sehr unterschiedliche Tabellen, die ihr mir geschickt habt. Oha. War echt eine Freude zu lesen, wer wie was gerankt hat, da kommen wir nachher noch zu. Bevor es aber losgeht, ja, die Preseason hat begonnen und ich möchte, weil es passt gerade so gut zu dem 2023er-Thema, was wir vor Beginn dieses Podcasts aufgegriffen haben. Ich habe zwei Preseason-Spiele geguckt, unsers und der Saints. Bei den Saints auch nur, weil mich interessiert hat, wie so Tyler Shock so drauf ist und allem bla bla. Aber mein Augenmerk war dann auch was anderes. Und zwar, die haben gegen die Chargers gespielt und wer weiß, wer da aktuell Backup-Quarterback ist?
Heinicke.
Der tanzt dann rum. Und ich habe mir das so angeguckt und der hat wirklich nichts geschissen gekriegt. Absolut gar nichts. Und da habe ich erst gedacht, naja, vielleicht wegen Backups hier und passt alles nicht so. Jedenfalls kam dann Trey Lance rein und der hat wirklich, wirklich gut gespielt. Toll. Da habe ich richtig Depressionen gekriegt, weil ich so dachte, ich habe das ganze Jahr 2023 damit verbracht, mir einen Kopf zu machen, wer besser ist, Ridder oder Heinicke. Das sind einfach beide Scheiße. Wobei, Verschwendung das ganze Jahr.
Stopp. Ridder dreht bei den Bengals auf. Ja. Ist in seinem College Hometown in Cincinnati die zweitdickste Completion seiner gesamten Karriere gemacht in der Preseason. Ridder ist back, Leute, Alter.
Ja,
Desmond Jahr, ne? der Riddermeister, er ist wieder da. Bald auch wieder bei uns im Kader, so sieht es nämlich aus.
Mhm. Kurze Frage, wer weiß, an wen die weiteste Completion gegangen ist?
Wie maximal gewesen sein, mit wem war jetzt vielleicht so richtig blöd, so Pruitt oder sowas, weil wir den Namen vorhin mal hatten.
Also nagelt mich fest, aber ich glaube aus dem Kopf gerade, dass es Damir Bird war, oder?
Den hatten wir ja auch mal.
Oh, stimmt.
Der hatte ja dieses eine Play in seiner Karriere, wo er durchgegangen ist. Genau, dieses eine Play als Falcon, wo er auf einmal weggerannt ist.
Aber er hat es gemacht.
Ja, er hat es gemacht.
Er hat es gemacht.
Das ist wahr.
Ja, stark. Nischenwissen bei den Falcons. Richtig gut. Es kommen auch schon viele Kommentare rein. Da kommen wir aber nachher zu euren Gewinnern. Schreibt gerne weiter eure Gewinner in den Chat. Ist sehr interessant. Währenddessen haben sich Jonas Riechmann und Mentatron noch eingefunden und ganz besondere Grüße gehen raus an Mert, der leider, der wollte das Preseason-Spiel mit uns allen gucken auf Discord, aber leider
eingeschlafen ist er.
Hat sein Körper versagt und er ist gegen 23 Uhr oder so eingeschlafen. Mert, liebe Grüße gehen raus. Wird nicht besser.
Mensana und Corporasana.
Du, ich meine, jetzt ist ja wieder eine Chance. Gleiche Uhrzeit. Gibt jetzt keine Ausrede mehr. Also
so jetzt gerade in dem Augenblick, by the way, startet das Joint Practice gegen die Titans.
Ich konnte gerade noch einen Blick reinwerfen. Eins gegen eins zwischen AJ Terrell und Calvin Ridley. Ja, da war Calvin Ridley doch ein bisschen vorne.
Der gibt halt 10% Nails gerade.
Es ist wie es ist. Soll er ihn in Sicherheit wiegen? Wenn es dann hart auf hart kommt am Samstag beziehungsweise Freitag in der USA, dann
bam! Würden beide nicht spielen, genau.
Wir werden beide
nicht dabei sein, ja.
Es ist schon erstaunlich, bevor wir gleich zum Trainingscamp-Report kommen, es ist schon erstaunlich, wie viele prominente Namen so am Wochenende gespielt haben, nur fast bei den Falcons nicht. Fast, also es gab viele Teams, die haben keine Starter gehabt, aber dann denke ich mir immer so, wenn sich so ein Patrick Mahomes anschickt, mal so ein paar Drives zu spielen, wer sind wir, dass wir es nicht tun?
Obwohl, wir könnten tatsächlich ein bisschen halb prominent werden, wie ich dann auch noch eben gelesen habe. Könnte es wohl sein, dass Kirk Cousins im zweiten Preseason-Spiel spielt?
Oh, wir müssen ihn ja anbieten für Matthew Stafford.
Ja, Stafford ist so geil. Diese ganze Story, wie der immer so zum Training kommt. Nee, also mein Rücken tut noch weh. Heute trainiere ich nicht mit. Also, nee. Nee. Das funktioniert nicht. Wir haben eine spannende Situation. Ich frage mich immer, ich hatte da, gestern mit Pascal drüber gesprochen. Er hat jetzt das Ding, was machst du an Stafford Stelle? Er hat eh den Titel gewonnen. Ich glaube jetzt auch mal, er kann nicht mehr erreichen. Das glaube ich jetzt einfach mal nicht, dass das ganze Rams-Team stark genug dafür ist.
Die sind nicht competitive genug, also ja. Glaube ich. Obwohl du mit McVay wahrscheinlich immer einen gewissen...
Du spielst immer mit, so, aber es ist reicht nicht, irgendwie da richtig den Angriff zu wagen. Und ich glaube, er hat letztes Jahr einen Restructure-Contract gekriegt, aber was will er? Will er jetzt irgendwie 55, 60 Mille pro Jahr? Da würde ich an der Rams-Stelle auch sagen, nö. Weil... Also statistisch gesehen ist er öfter verletzt seit dem Super Bowl-Gewinn und seine Leistung ist auf jeden Fall nachgelassen. Von daher.
Ich meine, hat er eine Saison, wo er durchgespielt hat seit dem Super Bowl? Ich meine nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nämlich diese Super Bowl-Season, die war richtig stark von ihm und danach war also okay, gut, vielleicht maximal, aber naja.
Tja, was soll ich sagen? Liebe Rams, ihr habt da was von uns, das würden wir gerne zurückhaben. Ihr könnt Kirk Cousins dafür haben.
Richtig.
Ja.
Obwohl ich immer noch glaube, dass die ihre beiden First-Rounder nächstes Jahr dafür nutzen, um Drew Allah zu holen. Weil der vom Moveset echt nah rankommt an Matthew Stafford.
Ja.
Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die beiden First-Rounder dafür nutzen. Schön. Genug über die Rams geredet. Wir sind ja hier nicht Talk-Up, der Los Angeles Rams Germany Podcast. Liebe Grüße natürlich rausgehen an die Kollegen, sondern wir beschäftigen uns hier mit den Falcons. Und bevor wir zum Spiel kommen, wurde vor dem Spiel nämlich noch trainiert, eine ganze Woche lang. Und was da so passiert ist, das fasst euch jetzt mal Kevin zusammen. Der hat da nämlich ein Auge drauf geworfen.
Es ist traurigerweise das vorletzte Mal. Ich glaube, das haben wir letzte Woche ja schon angesprochen. Jetzt sind jetzt nur noch die Joint Practices, also als Open Practice und danach wird das eher unter ferner Liefen gehalten. Man kann, glaube ich, immer noch die Reports dazu zwar angucken, aber...
ich glaube, die Medien haben weiterhin
Zugang?
Zugang. Es ist Open Practice nur für Fans, was da nicht
passiert. Ah, okay.
Also so habe ich es verstanden, so hat das, glaube ich, D-Led umschrieben.
Könnte man dann ja gucken, ob ich sonst gleich so die Serie nochmal...
Mal selber hinfliegen.
Einfach mal sich so einen Presseausweis holen, einfach sagen, ich bin D-Led.
So. Ich muss übrigens, bevor es hier weitergeht, mal aus dem Nähkästchen plaudern. Kevin ist, während er redet, super fleißig und markiert all eure Beiträge hier. Das ist also...
Klar.
Die sind nicht weg, was ihr hier schreibt in den Chat mit euren ganzen Gewinnern aus der Preseason, aus dem Preseason-Game. Wir werden das alles gleich mit verwursten. Genau.
Dann passt das auch viel besser zusammen, als wenn man das jetzt anspricht und dann muss man wieder über dieses Training reden, wo es eigentlich...
Genau, nein.
Eigentlich gar keine Gewinner und auch keine Verlierer gibt, obwohl große Übersicht erst mal am Anfang. Wir haben natürlich wieder für die Secondary was getan und wie soll es anders sein? Wir haben wieder ein Safety verpflichtet, ja. Ronnie Harrison, der dürfte Leuten sogar noch was sagen, hat letzte zwei Jahre bei den Colts gespielt, insgesamt 17 Spiele gemacht, vor allem Special Teams gespielt letztes Jahr in 23. Gar nicht so schlecht gewesen, hatte zwei Interceptions gefangen, war in der Rotation mit dabei als mögliche Absicherung, denn Jordan Fuller macht wohl keinen so guten Eindruck. Wird immer mal wieder rausgenommen aus dem First Team, ist die aktuell sogar hinten dran. Muss man mal schauen, ob man, bitte.
Ja, Morris hat heute gesagt, dass sie mit Ronnie Harrison als Inside Linebacker planen, ähnlich wie
bei Diablo. Finde ich geil, weil Harris hat auf jeden Fall diese physische Statur. Ich glaube, der ist auch 6'2", 6'1 mit 2'25, 2'30, also schon ein kräftiger Typ, der auch eine gute Tackling-Maschine ist, hat er schon immer seine Liabilities in der Coverage, von daher würde das eigentlich ganz gut passen. Und dann Überraschungs-Signing nicht in der Secondary. Interior O-Line, Jake Hansen, Center. Auch, wenn man mal so raufguckt, ich hätte ein bisschen bei PFR, also Pro Football Reference ein bisschen geguckt, 19 Spiele gemacht die letzten beiden Saisons für die Jets insgesamt, also hier und da mal Luft geschnuppert, ursprünglich mal von den Packers gedraftet in der 6. Runde. Kann ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen, finde es aber gut, dass man für die Interior O-Line sich ein bisschen Depth holt, da werden wir bestimmt gleich nochmal reden, warum das gut
das ist. Das war wiederum, das hat D-Led berichtet, die Reaktion auf das schwache Run-Game von der Preseason-Game.
Genau. Deswegen, da wollte ich gerade sagen, da werden wir bestimmt drüber reden, das war mehr als ausbaufähig. Ja, die haben einen Undrafted Free Agent Michael Gonzalez released. Den wollten sie eigentlich unform von Guard auf Center, hat anscheinend nicht gut geklappt. Und Grayland Arnold letzte Woche noch vorgestellt und direkt wieder auf die Reserve Injured List gepackt. Ja, kurzes Intermezzo gehabt. Läuft halt nicht für jeden gut. Ja. Das so als grobe Übersicht, starten wir einfach mal rein. So Day 7 letzte Woche Dienstag gab es erfreuliche Neuigkeiten und das zieht sich übrigens durch die ganzen Tage jetzt durch, die ich mal angeguckt hatte. Drake London ist sowas von da, ne? Also ich muss ja mal gucken, ich hätte jetzt auch schon letzte Woche Drake mal wie Haus putzen können und ihn in die Mitte stellen können, aber das Schlimme ist, man erwartet das sogar. Man erwartet, dass er so gut spielt. Er macht es auch, muss man fairerweise sagen. Ja, am 5.8. 5 von 12 möglichen Bällen einfach mal gefahren von Penix. Absolutes Safety Blanket. Jedes Mal wieder dabei, wenn es um irgendwas geht. Und mit ihm im First Team Casey Washington und David Sills teilweise sogar. Also auch die beiden aufsteigende Ass, finde ich sehr gut.
Wobei man sagen muss, Casey Washington hat jetzt aktuell mit Hamstring-Problemen zu kämpfen. Mooney ist immer noch nicht wieder.
Ja, Mooney wird frühestens im September wieder reinkommen, glaube ich.
Ja, Morris hat sich zwar optimistisch, aber vorsichtig optimistisch geäußert. Da müssen wir noch was tun.
Weil man sagen muss, dabei kommen wir auch gerade darauf zu sprechen. Bei Wide Receiver haben wir doch genug Depth eigentlich. Ansonsten einen guten Tag hatte Cousins, der immer wieder mit Sills connected hatte. Nicht wundern, Sills rotiert zwischen Erst- und Zweit-Team. Ist nicht so, dass der im First-Team einfach komplett gesetzt ist. Auch da schon wieder Dylan Drummond, auch in der Preseason, könnte man vielleicht gleich nochmal erwähnen. Und in der Defense herausgestochen hatten Woods, Inside Linebacker, auch der war gut im ersten Preseason-Game. Und natürlich der absolute Favorit von jedem, Big Hitstick, Bam Bam Hellems, einfach Interception gefangen. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Das war schon geil, den zu sehen wieder auf dem Spiel. Hat auf jeden Fall mächtig Bock gemacht. Gibt sich im Training sehr, sehr gut. Aktuell, je nachdem, ob Xavier Watts mit Bates draufsteht, ansonsten tatsächlich auch im First Team mal hier und da unterwegs. Negativ viele verletzungsbedingte Ausfälle gehabt. Storm Norton, Jake Matthews und Caleb McGarry haben alle drei nicht mit trainiert. Bei McGarry und Matthews hieß es noch Veteran Off Day. Kann ich schon mal vorwegnehmen, hat sich die ganze Woche durchgezogen. Ich weiß nicht, es war vielleicht eine Off-Week, die sie sich da einfach mal genehmigt haben. Ich habe nichts dazu gelesen, also was das genau ist, was sie haben. Keine Ahnung. Ansonsten JD Bertrand, der hatte eine Concussion, der ist in diesem Yellow Jersey Leibchen, wie auch immer, also für Non-Contact. Das heißt, der wird ein bisschen vorsichtiger angeführt. Ansonsten strömender Regen in Atlanta, wie man das halt gewöhnt ist, so im August. Deswegen haben sie Indoor trainiert. Ich finde ja, die sollten immer draußen trainieren, aber ist auch okay, dass sie ein bisschen Wärme Indoor genehmigen. Nächster Tag war ein bisschen kräftiger, das war der Scrimmage Day quasi, also die eigentliche Vorbereitung auf das Lions Game, da ging es ein bisschen zur Sache und unser Quarterback gefällt mir so gut. Ne? Wir hatten die Diskussion ja auch schon ein bisschen so im Off, wenn einer Hype verbreiten soll, dann ist es unser Quarterback und egal, was man von ihm anguckt, egal welcher Beatwriter über ihn schreibt, was für Videos man sieht, Penix hat einfach so schmackhafte, geile Würfe dabei. Schön Big Time Throws auf Ray Ray und Drake. Und wieder Drake, 9 von 18 Pässen. Einfach mal gefangen. Das ist krass. Es ist so krass, Drake dominiert quasi. Es ist auch egal, welcher Corner gegen ihn antritt. Es ist auch sehr gut, dass auch AJ regelmäßig mal platt macht. Sonst natürlich auch mal gegen Second Team. Aber Drake soll dominieren. Er dominiert. Finde ich richtig geil, dass sie die Connection haben. Hat nicht mehr so viel von Pitts gehört. Hat zwar 4 Bälle davon auch nochmal gefangen von den 18, aber gemächlich, nicht mehr so dieser ganze Hype, den wir davor in den letzten beiden Wochen noch hatten. In der Offense ansonsten rausgestochen, gut gespielter Easton Stick als Vorbereitung, der auch einen souveränen Eindruck gemacht hatte, bis guten. Sonst war gar nicht viel von der Offense als Positives jetzt groß zu sehen, aber in der Defense und mein Spiel, den ich ja angekeilt habe, ich habe schon beschrien, ja, dass er am besten gecuttet werden sollte. Nein, so weit war es noch nicht. Aber Leonard Floyd mit dem Pick 6, ja, beim Screen Intent von Kirk Cousins, auch muss richtig gut gewesen sein. Plus Sack. Also der Training, ne? Ja, das war der erste Pass und zack, Leonard Floyd gleich Pick 6 und der Sack. Schön auf jeden Fall, dass man von ihm ein bisschen was hört. Die ganze Defense auf jeden Fall immer wieder dabei. Man liest richtig viel Druck auf die Quarterbacks. Ob das jetzt Cousins ist, ob das Stick ist, ob das Penix ist, also First, Second, Third Team teilweise. Wir kriegen immer Druck auf die Quarterbacks, was sich ja durchaus auch dann ein bisschen wieder gespiegelt hat im ersten Preseason-Game. Also von daher da schon mal hoffentlich Tendenz steigen, je nachdem, was wir jetzt gegen die Titans auch noch sehen. Aber zum Beispiel ein Bowman, ein Ford, James Pierce oder auch Helms im First Team mittrainiert und Braylon Trice. Könnt mich gerne korrigieren, ist mir im Preseason-Game, ich weiß gar nicht, ob er auf dem Feld stand oder nicht, ob ihn, ich glaube nicht, ne?
Nicht gespielt. Der wurde heute interviewt von Taryn Wack. War es Taryn Wack oder war es? Ja, und die hat ihn gefragt, warum er nicht gespielt hat. Sie schonen noch sein Knie. Also sie wollen ihn nicht zu schnell, zu stark belasten.
Ja, war nicht negativ, war kein, er sagte, war also keine negative Geschichte.
Ja. Aber es klingt vom Training auf jeden Fall gut, dass er mit dem First teilweise auch mit mal rotieren darf. Vor allem würde er ein nötiges Power-Element nochmal in den Edge Rush, denke ich mal, reinbringen. Bleibt abzuwarten, vielleicht ist er jetzt schon soweit. Denke mal, erfährt man wahrscheinlich morgen, wenn sie nochmal das letzte Joint Practice machen. Ansonsten sehr positiv rauszuheben und persönlicher MVP auch oft gescholten gewählt von mir ist Yanwei Koo. 6 von 7 Field Goals reingemacht, ein 2-Minute-Drills auf dem Feld gestanden, nur der über 60 Yards verschossen. Da sage ich auch, über 60 Yards ist gar kein Muss, das kann immer mal passieren.
60 Yards ist das neue 60 ist das neue 50.
60, ja, gut,
nach dem Wochenende, oder?
Und 70 ist das neue 60, genau.
So nämlich. Stimmt. Ich lösche Kuh gleich wieder vom Titelbild und werde Drake London mal richtig dort hervorheben. Nein, so muss man einfach mal hervorheben. Kuh macht da seinen Job richtig gut. Lenny Krieg auf der anderen Seite durfte nicht einmal kicken. hat anscheinend auch das interne Kicking-Battle verloren. Ich hatte heute schon mal so ein bisschen, kann ja vorwegnehmen, reingeguckt. Auch da Kuh makellos. Also anscheinend war es doch verletzungsbedingt, seine Misses in der letzten Season, aber wir warten mal ab. Ansonsten, ja, Kirk Cousins haben angesprochen, der kein Sahnetag, der Wisch hat auch nur 7 Completions von 9 gemacht, danach musste er weichen für Stick und Jalen Walker und Xavier Watts nur im Second String unterwegs gewesen, was aber auch irgendwie jedes Mal wechselt, ich mutiere es trotzdem immer mal so als kleinen Negativpunkt. Dann das letzte Training war gestern quasi, also das letzte, von dem Recap das letzte Training. Und da zeichnet sich genau selber wieder ab. Wir haben Casey Washington, wir haben David Sills im First Team mitunter gewesen, die schöne Pässe gefangen haben, muss man auch wieder sagen. Auch Connection wieder, Washington, Penix war. Erste Sahne ist natürlich schade mit dem Hamstring, aber es tun sich immer wieder neue Wide Receiver auf. Nick Nash im Second Team mit trainiert. So, Touchdown gefangen von Kirk Cousins. Auch im Preseason-Game war er schon mal zu sehen. Ich bin echt sehr begeistert, was unsere jungen Wide Receiver machen. Das sieht gut aus im Trainingscamp, sah gut im ersten Preseason-Game aus, zumindest.
Finally.
Zumindest Hälfte 2 dann. Ja, ist richtig. Man ist ja oft auch Befürworter, dass man die Jungen auch eine Chance kriegen. Auch dahingehend, wozu ein Jamal Agnew eigentlich? Ja. Auch Kadarius Hodge, so gut er auch im Special-Team ist, auch da denke ich mir, könnte auch ein Jüngerer übernehmen, dass man da einfach auf jeden Fall mal zeigt, dass man die Depth auch hat. Und im schlimmsten Fall werden sie halt aus dem Practice-Squad rausgezogen. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich das auf jeden Fall verhält. Aber ich hatte gerade angesprochen, Jamal Agnew, verletzt aktuell, wird rausgehalten aus dem Training. Bijan Robinson stand auf einmal als Punt-Returner auf dem Feld.
Ja, ich hoffe, das verwerfen die gleich
wieder. Ich bin ein Herzriss bei, wenn ich sowas sehe.
Ja. Ich hab mir nämlich gedacht, ich finde das gut, aus dem einfachen Grund, weil Bijan richtig viel Upside gibt als Punt-Returner. Du hast natürlich das Risiko dabei, dass er Hit kassiert. Alles klar, ja, weiß ich. Auf der anderen Seite denke ich mir, Tyreek Hill hat in seiner ersten Karrierehälfte super geile Returns gemacht und hat trotzdem die 1000 Yards bei Kansas gemacht. Warum nicht einen Bijan hinstellen? Rein vom Skillset, ich fand's ganz gut, denn die Alternative wäre unter anderem schon wieder Mike Hughes gewesen. Oder ein D-Alford, der war auch dabei, der hat in der Preseason jetzt, glaube ich, auch einen Return, der war so 10, 15 Yards, aber ganz, ganz gut. Zumindest mal was Positives von ihm. Ansonsten wurde wieder der Pass-Rush hervorgehoben, die wieder mächtig Druck gemacht haben aufs Interior oder Exterior. Pass-Rush ist echt krass, dass anscheinend unsere D-Line mit Nate Olli als Coach da richtig, richtig reinprügelt auf unsere O-Line.
Nate Olli ist aber auch eine coole Persönlichkeit, muss ich sagen.
Ist geil. Ich habe ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Er wirkt relativ klein und gedrungen auf den Videos.
Ja,
Könnte auch täuschen irgendwie, aber ich habe gedacht, das ist so ein Koloss von Mensch. Nee, ist relativ klein und gemütlich. So ein Burger-Typ, kann man irgendwie denken. Absolut. Ja. Ansonsten, das nur ein bisschen abzurunden, negativ in Anführungsstrichen natürlich, aber wie gesagt, weiterhin verletzt unsere drei genannten O-Liner, die waren nur individuell trainiert und Clark Phillips fällt weiterhin leider aus. Das wird wirklich eng, das haben wir ja schon, das hat glaube ich Dominik auch schon gesagt, das wird sehr eng mit dem 53er.
Wird nicht eng, das ist durchwehend das Thema,
bin ich mir absolut sicher. Ja, ich befürchte. Ob das wirklich nur ob das jetzt eine Verletzung liegt, weil leistungstechnisch kann sich das ja nicht wirklich begründen, ja. warum dieser Einbruch da ist, warum er irgendwie nicht mehr von den Coaching-Staff gewollt ist, weil ich fand, wenn er auf dem Feld war letztes Jahr, sah es gut aus. Wenn er drin war, hat sich keine riesen groben Patzer, finde ich, erlaubt. Man hat eigentlich gedacht, jetzt kommt der nächste Sprung, aber unsere Corner haben sich halt auch nicht gut angestellt gegen die Lions. Also zumindest als Kyle Allen nachher auf dem Platz stand, nicht. Bleibt abzusehen, wie das jetzt gegen die Titans wird oder an sich auch im letzten Preseason-Game, wie sich da schlagen. Aber ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Defizit, gerade wenn mal Hughes, im schlimmsten Fall natürlich, wenn AJ ausfällt, wer da dann reinkommen soll und den Laden irgendwie dicht hält. Bin mal gespannt, wie auch gerade morgen nochmal das Joint Practice dann weiter abläuft, ob wir vielleicht da nochmal auf Cornerback oder nach den Roster-Cuts, ob wir da nochmal ein bisschen Präsenz holen, weil das gefällt mir aktuell leider noch nicht wirklich. So viel auf jeden Fall zur dritten Woche mittlerweile schon vom Recap. Wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, nächste Woche nochmal ein Recap und dann geht es ja auch schon langsam tatsächlich Richtung
Zielgeraden.
Ja. Richtung Zielstrich. Ja, dann geht es so langsam richtig los. Wenn wir nächste Woche den Recap machen, dann steht schon das letzte Preseason-Game vor der Tür und dann geht's richtig los. Dann ist noch 2 Wochen Pause quasi und dann sind wir schon wieder dran, gehen die Bucks zu Hause. Da wollen wir mal reinschauen. Natürlich, Shoutout, bevor ich es hier vergesse, an die ganzen Beatwriter, die ich immer fleißig begutachte und deren Videos ich mir irgendwie mal schnorr. Da wir selber nicht dabei sein können, geht auf jeden Fall großer Dank an Mark Raimondi, Garrett Chapman oder Arkesh Ray raus, die ja fleißig berichtet haben und auch aktuell wieder schön den Feed voll ballern.
Absolut. Das war super. Danke, Kevin, für die Zusammenfassung.
Ja, gerne.
Ich möchte gleich mal was aufgreifen, weil wir sehr viel über Receiver geredet haben. Und hier kommt gerade eine Frage rein, oder es kam vorhin eine Frage rein von Daniel Franke. Was ist mit Amari Cooper? Holen wir als Wide Receiver 2, ist Free Agent. Wir haben ja noch ordentlich Cap. Glaubt ihr, das wandert nochmal in die Offensive?
Ich weiß nicht. Also ich weiß mit Amari Cooper in der Form nicht viel anzufangen. So ein Veteran-Wide-Receiver. Du weißt nicht, was er noch im Tank hat. Cleveland Browns ist natürlich jetzt auch zuletzt keine Sahne-Franchise gewesen, was Bedingungen für Wide-Receiver betrifft. Bin da unentschlossen. Also ich glaube eher, dass wir den Leuten vertrauen sollten, die da sind. Solange sich Mooney jetzt nicht noch endlos hinauszögert, würde ich sagen, wir kommen so klar. Da gibt es dringendere Baustellen.
Ich meine, zuletzt war Cooper ja bei den Bills, meiner Meinung nach.
Oh, Entschuldigung.
Ja,
habe ich verdrängt schon wieder.
Alles gut, aber auch eine halbe Saison oder sowas. Sah jetzt soweit okay aus, aber ich vermute, dass Cooper selber eher den Wide Receiver 1 Posten haben möchte, den er eigentlich immer in seiner Karriere gespielt hat, den wir ja besetzt haben. Und ich vermute auch, dass das Geld, das er möchte, in keinem Verhältnis für Terry stehen würde. Und dass wir dann eher sagen, okay, bevor wir jetzt dann in Richtung Amari Cooper gehen würden, holt man sich lieber irgendwie 2 Geist ins Haus, probiert so aus für das halbe Geld theoretisch und guckt, ob da nicht was dabei ist oder nicht. Oder ob man halt gleich vornherein sagt, wir setzen auf unsere jungen Leute, die jungen Receiver, weil ja vielversprechend jetzt wirklich unterwegs am Wochenende. Und ob man die 16 Millionen, die wir jetzt aktuell haben an Cap Space, ins nächste Jahr mitnimmt oder mal abwarten bis die Trade Deadline, ob da vielleicht noch was wäre oder ob man irgendwie während der Saison noch nachbessern muss. Also ich vermute weniger, dass wir jetzt noch irgendwie ein Splash-Signing machen werden.
Dave will lieber das Rollover haben für den Cap.
Würde ich tatsächlich auch mitnehmen, weil nächste Offseason haben wir relativ viel Kohle, dass wir da ein bisschen arbeiten können mit, weil eventuell gibt es ja ein paar oder einen Pass-Rusher, der irgendwie im Bundesstaat Texas nicht so zufrieden ist, aber mal abwarten.
Nein.
Mal abwarten. Meinst du, Jerry gibt nach und sagt, ey,
45 ja. pro Jahr.
Also ich habe tatsächlich mal intensiv meinen Cowboy-Buddy befragt. Der hat gesagt, nein, es wird sich um reine Taktik wieder handeln. Jerry wird am Ende wieder eingehen auf die Forderungen von Mika. Und das sind einfach ein Theaterschauspiel, was jedes Jahr mit demselben Ergebnis endet.
Können wir uns ja auch fragen, warum hat er ihm nicht einfach schon mal vorher seine 40 pro Jahr gegeben, da wäre die Sache schon längst gegessen gewesen. Ne?
Aber deswegen ist Jerry auch ständig in der Kritik bei den
Medien. Ja.
Aber Jerry ist das egal. Ich gebe es jetzt nur mal so wieder. Weil wichtig ist, dass sein Team im Gespräch ist. Das ist wichtiger als Gewinnen. So kommt es bei vielen Cowboys-Fans durch. Das Team muss im Gespräch sein. Positiv wie negativ.
Es gibt keine schlechte Presse. Nee, das stimmt. So, genug Cowboys. Hier, Rams, Cowboys.
Schlimm, ja.
Haben sie heute.
Oder unser Team. Oder unser Team.
Ja, wir haben auch ein geiles Team. Eigentlich das geilste in der NFL. Und wir haben unser erstes Spiel hinter uns. Jungs, ich habe euch gebeten, mir eure Top 5 privat zu schreiben. Daraus habe ich ein Consensus-Board gemacht. Und das würde ich gerne mit euch durchgehen. Und an diesem Board können wir uns ja so ein bisschen langhangeln ans Spiel heran, weil ich denke, da sind aus jeder Positionsschicht jemand dabei, worüber man dann so ein bisschen reden kann. Ich würde mit Platz 5 starten. Und das ist eben einer der Receiver. Könnt ihr euch vorstellen, wen ihr alle drei, und ich auch, also ich habe auch meine Top 5 natürlich mit einfließen lassen, wen wir da drinne haben, er ist der einzige Receiver, der es in die Top 5 geschafft hat, obwohl es ein paar andere Nennungen noch gab. Könnt ihr euch vorstellen, wer der Gewinner-Receiver war am Wochenende?
Chris Blair.
Drummond.
Sicher.
Die alte Maschine.
Es ist Drummond, tatsächlich. Drummond war wohl für uns alle der auffälligste. Vielleicht auch, weil am wenigsten zu erwartende Receiver, der so viel Lärm macht. Und ja, vielleicht möchte irgendjemand von euch ein paar Worte zu Drummond sagen. Für wem kam es denn absolut überraschend, seinen Namen sowieso so häufig zu sehen als Receiver, als Target?
Für mich. Also ganz klar, bei dem ersten Catch denkst du noch okay, aber den zweiten, ich glaube, das war der zweite, wo er den wirklich sehr hoch, den eigentlich overthrown runtergeholt hat, das war schon wirklich erste Sahne und das macht nicht jeder in der NFL so, wie er es hingekriegt hat. Und da habe ich schon gedacht, oh, mal gucken, wie der sich so im Laufe der Partie entwickelt. Und er hat immer wieder Catches gekriegt. Und ich wirkte von der Mobilität sehr gut. Ich war da echt überrascht, muss ich sagen.
Vor allem, was ich jetzt noch ergänzen würde dazu, er hat 8 Targets bekommen, meiner Meinung meines Wissens nach, hat alle 8 davon auch gefangen, hat sehr gut in Yards of the Catch gearbeitet, hat sich sehr gut immer zwischen die Zonen platziert, also definitiv jetzt nicht wie ein blutiger Anfänger auf dem Feld bewegt, als ob er nicht wüsste, was Sache ist. Er hat das Play immer weiter gespielt, also sah wirklich gut aus, sah shifty aus, hat teilweise gegen Corner 3, teilweise gegen Corner 4 gespielt, hat da und da gut ausgesehen. Ich weiß, einen Crosser hat er, der sah richtig, richtig schön aus über die Mitte. Also war für mich auch so, hey, wo kommt der jetzt her? Vor allem, ich meine, der ist ja auch nicht das erste Jahr bei uns in der Preseason oder beziehungsweise im Trainingscamp mit dabei, ne?
Ja. Und vor allem habe ich den auch im Trainingscamp nicht so richtig wahrgenommen. Also er war jetzt nicht in den Berichten irgendwie mit drin. Es war meistens Sills, der dann irgendwie im Second Team auf sich aufmerksam gemacht hat und bei Drummond wirklich positiv hervorzuheben. Der ist ja, glaube ich, seit 23 bei uns. Letztes Jahr ist er aber zum Prince Practice Squad gekommen. Also finde ich geil. Ich finde das total gut, dass er da seine Catches macht. Er wirkt echt sehr, sehr agil. Ich glaube, Chris Blair ist bei vielen Aufgaben, weil er eben den Touchdown gefangen hat. Muss man auch sagen, hat er sehr gut gemacht, die Routen, die er gemacht hat.
Obwohl das Sideline-Ding war auch geil von Chris Blair.
Ist richtig. Ist auch noch ein bisschen physischer. Ist er ein bisschen stämmiger und massiger noch als Drummond. Deswegen meine ich eigentlich, also klar, ist das natürlich ein bisschen Overreaction so, aber man sieht zumindest, dass die Receiver ein gutes Skillset erstmal an den Tag gelegt haben, haben gegen Backups gespielt, sind selber Backups, aber sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Teilweise dann auch dominant gemacht und das will ich ja sehen von den Leuten. Von daher Props auf jeden Fall an unsere jungen Wide Receiver.
Ja, es sind durch die Bank eigentlich viele Wide Receiver positiv aufgefallen, was wir selten hatten im Preseason Games, müssen wir gleich mal die letzten Jahre dazu sagen, wo wir offensiv eigentlich so gut wie gar nichts bewegt haben. Nick Nash war unter anderem ja auch ganz gut. Ich glaube, ab dem zweiten Quarter durfte er mal ran, Ende zweite Quarter. Und dann hatte er auch, glaube ich, 3 Targets, 3 Catches. Und die waren sehr gut. Er hatte sehr, sehr gute PFF-Grades im Passing Game. Das ist schon echt beeindruckend. Casey Washington, 16 Snaps gespielt, kein Target. Was sagen wir dazu?
Hat nur die Chemie mit Penix.
Ist so.
Er ist ein Penix-Receiver. Der gibt sich nicht mit so einem Easton Stick zu bringen.
Da müsste man sich wirklich mal hinsetzen. Und gucken, hat er sich nicht freigespielt, hat er zu lange gebraucht oder war jetzt einfach halt der Chris Blair, Drummond, waren die zu shifty, zu schnell open und weil Easton Stick fand ich jetzt persönlich, ich greife gerade wahrscheinlich ein bisschen vor, sehr, sehr decisive im Game. Gesehen, geworfen, fertig. Nicht zu lange rumüberlegt, wirklich das erste Read, wenn der frei war, der hat ihn genommen. Und das hat mir auch soweit auch ganz gut gefallen. Und da ist jetzt halt die Frage bei Washington, war er nicht frei? Was war seine Aufgabe? Decoy Routes? Keine Ahnung.
Naja, der Sinn dieser Preseason-Spiele ist ja nun mal, dass du wirklich siehst, was könnte funktionieren hinter den Startern. Und Carlos Washington war da wahrscheinlich gedanklich schon raus aus der Nummer.
Carlos
ist alle dabei. Ich meinte natürlich Casey, Entschuldigung, my bad.
Mach doch nichts.
Habe ich echt Carlos.
Schön. Unser Platz 5. Drummond. Platz 4 ist, ja, Dave hat schon vorgegriffen, sehr decisive gewesen, hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. So, ich habe so gedacht, wenn wir jetzt Kirk Cousins nicht mehr hätten und unser QB1 würde ausfallen, klar, bei jedem Team, wenn QB1 ausfällt, ist die Saison eigentlich gelaufen, aber ich hätte großen Bauchschmerz hätte ich schon, aber mir würde es nicht ganz schlecht gehen. Irgendwie hätte ich sogar ein besseres Gefühl jetzt mit Heinicke, aber vielleicht ist das einfach mein Bias jetzt übers Wochenende geworden mit Heinicke. Es ist nämlich Easton Stick für uns. Bei manchen sogar sehr hoch. Einer hatte ihn auf Platz 2 in seiner Top 5. Nicht schlecht, oder?
Manche hat ihn gar nicht drin.
Manche hat ihn gar nicht drin.
Wir
zeigen auf niemanden, Kevin. Wir zeigen auf niemanden.
Kann ich auch gerne sagen, denn ich fand, um diese Top 5 zu machen, hätte er das ganze Spiel wirklich gut spielen müssen. Letztendlich hatte er, wenn man einen Drive rauscancelt, also ist natürlich blöd, weil der Drive war richtig, richtig stark, war das einfach viel zu wenig von der Offense her. Ne? Vor allem auch vom Running Game, irgendwas hätte unterstützen können. Deswegen, er brauchte vielleicht noch ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel. Von daher war es natürlich auch, wie gesagt, Situation geschuldet, dass das Spiel abgebrochen wurde. Ich glaube, da wäre noch viel gekommen. Dann hätte er die Top 5 bei mir auch geknackt. Aber so habe ich gedacht, ja, der Drive war schon lecker. Hier und da ein bisschen doll auf dem Receiver gestartet. Gut, ist auch ein junger Quarterback, gar keine Frage. Es gab andere Spiele, die mich einfach mehr überzeugt haben. Deswegen habe ich Easton Stick jetzt nicht in die Top 5 genommen.
Gut, ich meine, selbst wenn das Spiel jetzt länger wäre, da war ja schon Emory Jones drin, also unser Quarterback 4 Fall.
Ja.
Das heißt, da hat sich... Also, du hast recht, auf jeden Fall. Er hatte einen richtig starken Drive und davor waren viele Free and Outs und so weiter. Aber ich persönlich sehe das auch so, dass gerade die O-Line vor allem ihn auch sehr, sehr oft in sehr schlechte Position gebracht haben. Durch den Sack, den er kassiert hat, durch Parker, durch viele Pressures, Flaggen, die unsere O-Line auch mehrfach forciert hat. Und das waren für mich Punkte, die ich mit einfließen lasse. Bei mir ist er auf Platz 4 gelandet, weil ich einfach gerade von Statistiken, der hat sich mehr Würfe genommen, der hat nichts forcieren wollen. Wenn er mal einen Receiver offen gesehen hat, ein bisschen einen Antizipations-Throw machen musste, wie eben der Touchdown auf Chris Blair oder der Crosser auf Drummond, fand ich echt starke Würfe. Und dafür, dass man jetzt von ihm aus der Preseason eigentlich nicht wirklich viel gehört hat, bis auf, dass er halt DJ Chark geholt hat, so auf die Art, kam er für mich auch so ein bisschen wie Drummond aus dem Nichts, mit einer Überraschung.
Und was man auch sagen muss, ich fand, dass den Niveauabfall zu Emory Jones dann schon deutlich.
Ja,
der Emory Jones, muss man auch by the way sagen, war ja letztes Jahr nur Scout-Quarterback bei uns, den wir geholt haben vor dem Washington-Spiel, weil er das Mimikry zu Jane Daniels sein sollte für unsere Defense. Und da hat er wohl so überzeugt, dass man ihn als vierten Quarterback dieses Jahr in die Preseason mitgenommen hat.
Also aktuell haben wir da kein Problem, denke ich, auf der Position.
Ist auf jeden Fall.
Unser Platz 4.
Ich gucke nebenbei nochmal, ob in den Kommentaren auch dementsprechend die Namen genannt werden. Aber tatsächlich hier vom Mentatron war Stick auch wirklich ordentlich. Würde ihm aber nichts bringen, solange wir Cousins haben. Das ist richtig.
Das wird sich noch erübrigen.
Ich glaube, irgendjemand verletzt sich sowieso. Irgendjemand verletzt sich oder wie auch immer. Ja. Ich glaube schon, dass Cousins da aussetzt.
Hatte jemand Drummond dabei in den Kommentaren?
Nein. Aber wir hatten einmal einen Chris Blair hatten wir mit dabei, aber da gab es noch andere Kommentare in dem Chris Blair Kommentar, deswegen.
Gleich kommen wir noch dazu, meinst du?
Halten wir noch zurück. Ich glaube, da werden wir noch
sind noch andere dabei. Ja. Platz 3 ist dann jemand, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Der kam so wie aus nichts. Und er könnte ein Problem werden für Anderson vielleicht. Ich weiß es nicht. Derjenige, den ich habe, der hat eine 93er Coverage Rate, war mit 6 Tackles unser Leader im Spiel, ein 91er Overall Rating bei PFF und 5 Runstops gehabt. Die Rede ist von Josh Woods, Inside Linebacker. Ja. Verdient der 3. Platz, meiner Meinung nach. Also war super aktiv auf dem Feld, wo er drauf war. Ja. Wurde dann auch relativ schnell runtergenommen im 2. Quarter, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ja, genug gesehen, lass mal jemand anderen spielen. Wie fandet ihr ihn, Josh Woods?
Richtig. Ja, kam richtig auch überraschend. Gleich in der ersten Aktion mal im Fumble involviert. Das war schon.
Ja, ein Forced Fumble, den habe ich unterschlagen. Ja. Dankeschön, Chris. Ja. Richtig.
Ich habe ihn zum Beispiel. Ich habe ihn bei mir zum Beispiel gar nicht auf der Liste mit drauf gehabt, weil er eben für mich, wie du sagst, der ist so schnell untergetaucht. Und jetzt ist klar, wenn ich es nochmal Review passieren lasse, der Fumble forciert, Special Team hat er auch direkt am Anfang ein sehr starkes Play gehabt und so. Und ja, muss ich nachträglich einfügen in meine Honorable Mentions.
Unbedingt. Ja. Ne? 6 Tackles, 5 Stops. Ja. Ey, hallo.
Der hat am Anfang schon richtig, richtig Bock gemacht. Hat 31 Snaps gespielt, ist mir gar nicht so aufgefallen irgendwie. Ich dachte auch, es wären weniger gewesen, aber war auf jeden Fall sehr, sehr aktiv, ist aber auch schon älter. Ich habe gedacht, Woods kam für mich so jünger rüber, schon 29, der schon im 5. Jahr jetzt mittlerweile in der Liga. Ich finde es aber gut, dass du eben so eine Veteran Presence da drin hast. Wenn er sich nach oben spielt, warum nicht? Ist doch geil. Auch wie gesagt, jetzt mit Bertrand, der mit seiner, ich glaube, 2. Concussion auch schon, ich glaube, nicht die erste jetzt, die er erwischt hatte. Mhm. Warum nicht? Wir brauchen alles, was wir kriegen können, denn wie gesagt, mit Diablo dann nur und oder Alice, je nachdem, wie man ihn dann einsetzen wird, wenn Josh Woods dahinter spielt, wenn er Special Team auch souverän spielt, kann, warum nicht? Immer gern gesehen.
Ja, vor allem, wir wissen alle, die beste Ability ist Availability und das war bei Troy Anderson über die Jahre hinweg immer das größte Problem.
Ja, das ist richtig. Woods auch nicht genannt. Nicht in den Kommentaren, dann ist under the radar einfach.
Schämt euch, Leute, schämt euch. Mann. So, Platz 2 ist jetzt mal kein unbekanntes Gesicht, das hier genannt wurde. Er ist schon als Rookie damals zu uns gekommen, war immer so, naja, Backup, mal so reingekommen für ein paar True Pass Rush Snaps. AK ist back. Reicht es, um gegen Backups zu spielen oder auch für mehr? Das müsst ihr mir gleich sagen, weil ihr habt ihn, glaube ich, alle drinnen gehabt, AK.
Ich habe ihn auf die 1 gesetzt, denn AK hat genau das gemacht, was man erwartet von einem Starter-guten Rotationsspiel. Er dominiert. Er hat, wenn er im Pass-Rush war, absolut dominiert. Er hat ja gerade mal 11 Pass-Rush-Snaps gespielt. 1 Sack und 2 Hurries da draus gemacht, der 94,7 Pass Rush Grade, das ist, glaube ich, das Beste sogar, was der Preseason war von allen.
Und der Forced Fumble.
Und der Forced, stimmt, auch nochmal Forced Fumble gehabt.
Oh, wie schnell war der durch?
Ein Defensive Stop auch noch gehabt, das ist schon, das erwarte ich. Wenn ein Spieler das spielt, wo du sagst, der muss eigentlich in unserer ersten Elf quasi mit dabei sein, muss er diese Backups dominieren, hat er gemacht.
Das muss man auch natürlich, ist natürlich auch in der Preseason zu erwarten. Aber mehr noch würde ich es auch gerne in der Regular Season gerne sehen. Und sonst droht ihm ein ähnliches Schicksal wie Richie Grant, der auch jahrelang sich als Hoffnungsträger immer weiter gemogelt hat, um am Ende dann den Kürzeren zu ziehen.
Chris, ich finde es schön, dass du sagst, das ist in der Preseason zu erwarten, aber guck dir die letzten Jahre bitte an von den Preseasons. Was haben wir denn wirklich zu erwarten? Also ich finde es schon, wie Kevin sagt, ich finde es erfrischend, wenn sich endlich mal jemand zeigt, der wenigstens gegen Backups dominiert. Das hat uns gefehlt, ganz ehrlich.
Ja, wir haben halt selten Team B gehabt, sag ich mal, hinter den Arrivierten. Wenn bei uns ein Leistungsträger ausgefallen ist, dann war direkt Holland in Not. Und was wir unbedingt brauchen, ist halt ein funktionierendes Team B, wo wir auch mal sagen können, next man up.
Dann sage ich, bevor wir nämlich zur Nummer 1 kommen, ich habe nämlich eine Aua an Chris.
Oh, jetzt kommt nicht.
Ich weiß nicht, ob der Stream los. Schon
liegt. Jetzt habe ich mich schon mit Carlos Washington blamiert. Jetzt habe ich mich auch schon vorhin mit Amari Cooper blamiert. Also alle guten Dinge sind drei, bitte.
Ja. Chris, weil meine Frage heute an dich wäre gewesen, und ich habe angekündigt, dass ich sie heute dir stellen werde, sind wir jetzt die same old Falcons oder haben wir denn endlich mal gute Backups dieses Jahr?
Das ist für mich ein Prozess, der noch in der Mache ist und der auch noch ein Weilchen andauern wird. Also wir können nicht sagen, schwupps, jetzt ist das B-Team da und alles ist gut. So funktioniert Football nicht. Und das wissen hier alle anderen drei Mitstreiter in diesem Podcast genauso. Du wirst Geduld brauchen. Es werden einige Spieler gerade in der D-Line werden einen Step nach oben machen müssen, wenn wir nur einigermaßen konkurrenzfähig sein wollen. Und jetzt anhand eines Preseason-Spiels zu sagen, ja, das sieht gut aus, ist, wenn die Glaskugelbesitzer die Wahrsager treffen.
Chris, das war vielleicht die politischste Antwort, die ich je gehört habe in diesem Podcast. Du hast nicht sehr viel geredet, du hast sehr wenig geantwortet.
Mit einem Wort, nein, ich erwarte jetzt noch nichts. Ich erwarte aber noch nichts.
Okay, lass ich mal so durchgehen. Du hast gerade zwar selber das Thema aufgemacht, ich habe es nur weiter vorangeschoben, aber gut. Top 1, Platz 1. Ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten eigentlich wissen, wer der häufigst genannte Spieler ist. Und ich habe ihn auch ganz häufig in den Kommentaren gesehen. Und zwar geht Franks. Es um Bam Bam. Bam Bam. Der Kerl, der so hart und so fair tackelt, dass es aussieht, als müsste man eine Flagge werfen.
He's back.
Er war die ganze Saison 2024 verletzt. Jesse Bates hat sich vor der Preseason, also in der Offseason, schon positivst über ihn geäußert. Es ist DeMarco Hallams, unser Siebtrunden-Pick aus 2023.
Absolut.
Ja. Ganz ehrlich, Leute,
Schiene.
Wie oft habt ihr Samstag früh vorm Fernseher gesessen und habt gedacht, ja, geil. Geil.
Also, das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Spieler alleine die ganze gegnerische Offense in Angst und Schrecken versetzt. Also gerade der Hit, wofür er die Flagge kassiert hat, was mich nachträglich wirklich noch wirklich aufgeregt hat. Ich glaube, ich habe den Fernseher etwas echt angepumpt. Der ist wahrscheinlich rot geworden. Weil das war sauber und das war geil. Und die Hits, die er da ausgepackt hat und an der richtigen Stelle immer präsent war, das war schon, ja, da habe ich wirklich Lust drauf.
Vor allem, wenn man so zurückgelegt jetzt an die letzten zwei Jahre, wer hätte gedacht, dass der geilste Hit der letzten zwei Jahre in einem Preseason-Spiel kommt? Das Ding war wirklich mächtig. Um eine Nacht, ich stand vor dem Fernseher, habe mich gefreut, wie keine Ahnung, so, komplett unerwartet gekommen. Und vor allem, man hat es auch gemerkt bei dem zweiten, bei der Incompletion, wo er die Interception hätte haben können, da hat der Receiver schon Business-Entscheidungen getroffen gehabt, wo er ihn auf sich zukommen sehen hatte.
Ich glaube aber, Hallams wollte auch lieber den Spieler treffen, als den Ball zu fangen.
Ja,
ich glaube,
das war ein Bedürfnis.
Das hat Priorität, ja.
Hat einfach Spaß gemacht, auch sein Trash-Talken gegenüber der Lions-Bench fand ich auch geil. Einfach mal Stimmung machen. Es
wurden auch ein paar Finger geworfen.
Aber es ist geil, weil sowas fehlt einfach. Deswegen hatte ich ja auch schon immer davor gesagt, auch mit Pierce, mit seinen Rangeleien im Trainingscamp, finde ich auch geil. Einfach mal, dass ein Spieler aus sich rauskommt. Ich hatte gerade den Kommentar von Kurt 67 eingeblendet, der hat auch als Alleinstellungsmerkmal einfach mal Gewinner Hallams eingeblendet hat. Den Rest zeigen wir gleich, was ihr noch getippt hat, unter anderem. Einfach geil. Und das Einzige, wo er, glaube ich, nicht gut aussah, war bei dem Touchdown-Pass. Da hat er sich, ob das Kommunikationsfehler war, glaube ich, mit dem, ja,
Das war, sah irgendwie nicht ganz glücklich aus. Ich glaube, Lamar Jackson war das, der dann richtig geschlagen wurde. Ja, es war Lamar. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du Helms als Deep Safety, der muss immer in der Nähe von der Line of Scrimmage spielen. Der muss direkt die Plays diagnostizieren. Das hat er auch bei diesem Hit alleine, wie schnell er dahin geschossen ist. Ne? Ball geflogen und patsch, einfach mal hin. Ich glaube, in der Regular Season kommt auf den Referee an. Ich glaube, nicht jeder würde da eine Flagge. Weil wir sind beim Fußball im Handspiel, glaube ich, mittlerweile. Manchmal falsch macht es, manchmal nicht, aber.
Das Raunen in der Mercedes-Benz Arena war schon deutlich, als die Video-Wall die Wiederholung zeigte.
Ja, das, es war ein
cleaner Hit. Für dieses Game war das ordentlich, das Raunen.
Ja,
das
ist richtig. Absolut, das ist richtig.
Vor allem habt ihr danach das Interview von Caden Ellis gesehen? 5 Minuten später an der Sideline? Mhm. Wo er auch gesagt hat, Leute, jetzt mal ehrlich, das war doch kein illegaler Hit.
Nee, das war total sauber. Absolut. Schulter reingegangen in die Brust, nicht mal. Also hat er wirklich, wirklich stark gemacht. Mehr davon. War auch nur 18 Snaps auf dem Feld, aber ich glaube, der hat in 18 Snaps einfach komplett abgerissen. Von daher war auch okay. Vielleicht kommt, ich hoffe, dass er weiter in Spielpraxis bekommt und dass uns nochmal weiter Freude bereiten wird in den nächsten Spielen. Ja. Wobei man auch da ganz kurz sagen muss zu den Refs, wir hatten ja eine Roughing the Passer quasi für uns gekriegt. Das war ja auch ein bisschen ich weiß, es war irgendwie, Hand war gegen Helm und man denkt mittlerweile auch so, komm. Es war für uns gut gewesen, aber es war schon sehr lasch.
Ich finde es auch, ich finde die neue Roughing the Passer-Regel, die wir seit 2 Jahren jetzt haben oder so, ich finde die auch sehr. Also, dass jede Mini-Berührung gegen den Helm mittlerweile.
Ja. Schöne Grüße aus Köln. Vom VR.
Oh Gott, das ist ja. Ja, also, ich denke, irgendwie ist das nicht mehr so im Sinne des Sports. So.
Nein, eben.
Ja, das ist, apropos, soll es nicht wieder ab dieser Season gehen, dass bestimmte Flaggen gechallenged werden können? Ich habe irgendwas gehört.
Also wenn, kann ich mir vorstellen, dass die Pass Interference werden kann man bestimmt nochmal angucken. Das war irgendwie, hat man glaube ich ein Jahr irgendwie mal probiert, aber
ja, dann wurden halt immer alles gechallenged, was nur ging so auf die Art.
Ja. Bin ich auch gespannt. Aber ja, also Helms auf jeden Fall bin ich krass. Zieht sich auch so durch jetzt mit dem Trainingscamp, der kommt jetzt ja richtig in Fahrt. Also mal gucken, was da so geht am Wochenende wieder. Ansonsten können wir die Kommentare mal aufdecken, was
ihr da so geschrieben habt. Ja, lies mal vor.
Viele ist vielleicht auch ein bisschen Nation Bias mit dabei, ne? Aber zum Beispiel Daniel Frank Gewinner Lenny Krieg, der seinen 57 Jahre da reingemacht hat. Ich sag, hätte er den 53er auch noch reingekickt, da hätte ich gesagt, schon MVP.
Dann hätten wir einen Case gehabt, aber ich glaube, ich habe es auf Discord, glaube ich, geschrieben. Lenny Krieg hatte eigentlich nur eine Chance, diesen Starting-Job überhaupt zu gewinnen gegen Kuhn. Das ist, wenn du im Trainingscamp und im Preseason-Game alles getroffen
hättest. Alles machst, ja.
Ja, 100%. Also selbst wenn er 100 Kicks gemacht hätte und 99 getroffen hätte, ich glaube, das hätte nicht gereicht gegen Kuh-Standing einfach. Und das Ding ist durch. Also macht euch keine Hoffnung.
Auch bei Jonas Riechmann, Lenny Krieg, Gewinner. Das Gute ist, er ist International Player, das heißt, er kann nicht gesigned werden aus dem Practice Squad, den können wir schon mitnehmen, nochmal ein Jahr lang. Es ist ja auch gut, dass wenn Kuh wieder ein Formtief bekommt, dann haben wir zumindest jemanden, wo wir sagen, ey, bei 50 Hertz müssen wir uns nicht in die Hose scheißen, dass er das Ding nicht mehr trifft, sondern der kickt das Ding wahrscheinlich noch aus 60 Metern, 60 Yards, Entschuldigung. So vielleicht auch 60 Metern wird er auch noch hinkriegen, denke ich mal. Der hat ja einen richtigen Wumms.
Da war noch eine Menge Platz.
Ich hab mich gewundert, wie hoch das Ding geflogen ist. Wo ist denn der Ball hin?
Der hat ja ich so dachte auch am Post, dass der links vorbei, rechts vorbei geht. Und dann hat sich wieder schon reingedreht, aber oben komplett.
Also ziemlich jeder Kicker hat im Laufe der Saison mal eine schlechte Phase. Oder auch ein Justin Tucker ist sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen mehrfach in Sicht
gekommen. Der war auf anderen Böden unterwegs auf jeden Fall.
Ja, eben. Ja. Und von daher ist es immer gut, einen zweiten Verlässlichen dabei zu haben.
Auf jeden Fall. Vor allem durch dieses International Pathway kann man ihn einfach behalten. Das ist ja total gut. Das ist ja für uns nur positiv. Ja.
Ja.
Nächster ist hier Jack85, der hat nämlich schon zwischendurch gesagt, Ethan Stick, der Marco Helms hat er gehabt und auch Lenny Krieg. Ich kann es verstehen, dass das Krieg genannt wird. Ich finde es auch geil, dass er... dass ob ein deutscher Kicker irgendwie mal da ist, dass man die auf dem Spielfeld sieht und dass wirklich eine reale Chance, denke ich mal, nächste Saison da ist. Auch wenn Kuhs Vertrag da mit 5,5 Millionen Capspace reinschlägt. Wenn er sich gut entwickelt, warum nicht? Haben jetzt nochmal, bevor ich gleich einen Kommentar von Annie einblende, dann können wir nämlich nochmal über den genannten Spieler reden. Schmiddi, Gewinner, Fairplay. Das wurde kontrovers diskutiert. Ich habe beim Fairgeholic ein bisschen Kommentare durchgelesen, die, ich fand das gar nicht witzig, dass das Preseason-Game ausgesetzt wird, denn da gab es viele, die auch gesagt haben, ist ein Kontaktsport, kann immer passieren. Weiterspielen.
Ja, man muss schon darüber im Klaren sein, dass in der Regular Season das Spiel nicht abgebrochen
wird. Ich glaube, darauf hat das irgendwie auch irgendwie abgesehen. Also in der Regular Season, glaube ich, hätte man gesagt, ist scheiße. So, gibt ein bisschen, gibt ein paar Pausen oder eine längere Pause und dann wäre es weiter. Ich fand es in der Preseason auch gut. Wozu? Das ist jetzt, ich glaube, da war die Stimmung sowieso schon raus. Muss man das jetzt irgendwie überstrapazieren? Ich finde es auch gut, dass die gesagt haben, ey, komm, dann lassen wir das fest bei dem 17-10 und dann können die mit dem Practice dann halt irgendwie nächste Woche weitermachen. Also da auf jeden Fall doch alles richtig entschieden von beiden Coaches. Mhm. Letzter Kommentar war von Annie. Mit Helms war dabei, Chris Blair wurde genannt und JPJ, James Pierce Jr., unser soll dominanter Edge Rusher 1 werden. War natürlich sein erstes Game jetzt in der NFL, genauso wie für Jalen Walker. Kann ich irgendwie schon mal so meine grobe Einschätzung. Ich fand ihn tatsächlich nicht so stark, wie das Trainingscamp hatte vermuten lassen. Ich habe gedacht, dass Pierce reingeht und seinen Tackle besser im Griff hat. Ist natürlich schwierig, so gegen NFL-Tackle von einem anderen Team was zu machen. Das eigene Team kennst du ein bisschen. Er wurde leider oft auch mal gedoubleteamt. Protection wurde ein bisschen geslidet. Trotzdem fand ich seinen Auftritt insgesamt nicht dominant. Er war okay fürs erste Mal, aber ich hätte mir einfach mehr erwartet. Das gleiche gilt, finde ich, auch für Jalen Walker, der auch öfter mal hängen geblieben ist. Dafür haben sie beide gut im Run-Game mit ausgeholfen. Das fand ich wirklich gut. Da hatte ich eher noch sehr Bedenken aufgrund der körperlichen Statur der beiden. Aber das haben die, finde ich, ganz, ganz ordentlich gemacht.
Ich erinnere mich darüber, wie wir darüber vorher drüber geredet hatten, ne? Als es darum ging. Ja.
Nee, das war wirklich positiv. Aber ich fand, im Pass-Rush war mir noch zu wenig. Er hat Ansätze gezeigt, ja, fair. Aber es war alles in allem für die 18 Snaps einfach zu wenig, wenn man da andere anguckt aus unserem Team.
Ich würde gerne auf unsere Folge vor dem Draft verweisen, wo wir die Edges gesprochen haben. Da habe ich nämlich erzählt, dass James Pierce Jr. zwar ein richtig guter Rusher ist, aber ein Problem hat, und zwar ist so dieser Unvollendete. Er schafft es nicht, seine Plays richtig zu beenden. Und ich finde, das hat man auch ganz gut am Wochenende wieder gesehen. Er schafft es schon, seine Tackles zu beschäftigen, und zwar massiv, und er gewinnt auch sehr oft seine Duelle. Aber sobald es darum geht, irgendwas mit dem Quarterback anzufangen, den Sack zu setzen, das Harry zu setzen, den QB-Pressure, das ist mir noch zu wenig. Das hat mich echt an seine College-Zeit erinnert und ich hoffe wirklich, dass er da jetzt mit der Competition auch vielleicht im Joint Practice und so noch den nächsten Schritt macht und nicht mehr der Unvollendete ist. Ich hoffe, dass ich ihn so Ende der Saison nicht mehr nennen muss.
Wie meine bessere Hälfte zu sagen pflegt, die Extrameile gehen.
Ja. Also ich fand übrigens Jalen Walker positiv. Dafür, dass er fast die ganze Preseason-Camp verpasst hat mit Hamstring, fand ich es ordentlich, was er gemacht hat. Nicht gut, wir reden immer noch über einen First-Rounder, aber es war ordentlich.
Also dafür, dass es von beiden das erste Game war, ich würde mich in einem Bereich von Note 2 rumbewegen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil wie ihr sagt, James Pierce hat die Finishes nicht hinbekommen, aber er war sehr viel präsent. Er hatte, ich würde sagen, einige Splash-Plays, gerade bei der fetten Completion von Allen mit über 60 Yards auch. Er war da, er war eine Millisekunde zu spät. Oder sehr, sehr viele Rushes, wo er durchgekommen ist. Was mir sehr, sehr aufgefallen ist in dem Spiel, dass gerade die linke Seite der Defensive Line komplett über links den Druck gemacht hat und er über rechts außen. Und es war 3 oder 4 Mal der Fall, dass Kyle Allen oder auch anfangs Hendon Hooker einfach nur ein Step nach vorne, 3 nach links und er war weg. Und oftmals dann auch die Sache, Walker droppt dann noch in Coverage zurück, die beiden Defensive Tackle, James Pierce rushen und von links kommt noch ein Corner dann in Blitz rein. ist auch wichtig, dass man ein bisschen verschiedene Blitzpatches reinmacht und so weiter. Aber es ist klar, dass dir ein Mann fehlt in der Line vorne, dass sich irgendwo an der Line eine Lücke auftut, weil der Corner hat natürlich einen ganz, ganz anderen Winkel. Und dass jetzt eben gestandene Quarterback wie Kyle Allen, der auch schon ein paar Jahre in der Liga ist, es dann weiß, da wo der Druck herkommt oder da wo die Gap aufgeht, da vertraue ich meiner Pocket, da gehe ich rein. Und was ich aber sagen muss, was mich sehr, was heißt gestört, also was ich sehr markant fand, wenn Pierce gerusht ist und der Tackle es geschafft hat, ihn aus seiner Lane rauszubringen, war das Play vorbei. Sobald er nicht in seine Lane kommt, selbst wenn er irgendwann nach 2,5-3 Sekunden seinen Tackle schlägt, er hat nicht mehr diesen Winkel. Und das ist einfach eine Sache, die ich auch seiner Masse geschuldet. Er ist für die Größe ein bisschen schmal, meiner Meinung nach. Man kann seine Lane nicht behaupten.
Ja, ja, klar. Dass er leicht ist, das haben wir ja öfter erwähnt schon. Vor allem der Herr der Zahlen, Kevin, war da immer sehr unterwegs mit seinem Gewicht. Ja, um es mal jetzt wieder langsam ins etwas Positivere zu lenken. Wir haben ja eigentlich nur eine komplette Halbzeit richtig gespielt, Preseason Game.
Ja.
Ja. Wir haben in einer Halbzeit 3 Forced Fumbles und 3 Sacks generiert. Wie geil ist das denn eigentlich?
Ansonsten 3 Spiele nicht geschafft. Das
stimmt. Danke, danke, Dave. Ich wollte jetzt wieder so ein bisschen hypen. Hast mich geerdet.
Ich wollte es nur unterstreichen, wie krass das war.
Ja, also geil. Und wir haben das Ganze geschafft, eigentlich in einem reinen Base-Vierer-Rush. Also wir haben sehr oft nur mit 4 Mann gerusht und haben das erforst. Das fand ich überragend. Also das war... Ich meine, es war eine leichte Line teilweise, ne? Mit Jalen Walker, James Pierce, Brandon Dorlison und Rook O'Horro. Das ist natürlich leicht as fuck, muss man schon fast sagen. Ah, das geht jetzt wieder nicht rein als Short, schade. Aber, aber die 4, die haben natürlich absolut abgerissen, ne? Das, die haben echt Power gemacht und ja, Brandon Dorless hat es ganz knapp nur nicht in die Top 5 reingeschafft.
Ist in den PFF-Grades der Pass-Rush-Snaps auch in den Top 10 mit dabei. AK ganz vorne und er war Platz 6 oder sowas, ne?
War auch meine Platz 2. Ich fand es total positiv überrascht, dass er als Interior-Rusher da so viel Druck gemacht hat, fand ich geil. Er wurde ja mit 2,95 Pfund gelistet. Der hat ja ordentlich draufgepackt zu seinen College-Tag. Ich glaube, da war er bei 2,70 um und bei. Mhm. Und hat ihm gut getan. Der hat richtig, richtig Power und Druck gemacht. Fand ich richtig gut. Wurde auch gar nicht erwähnt in den Kommentaren. Also Dornis fliegt auch so ein bisschen unterm Radar. Und das ist eigentlich ja ganz gut, dass man tatsächlich Spieler, wo die gar nicht erwähnt werden, die trotzdem gut spielen. Deswegen bin ich jetzt ja tatsächlich auch sehr, sehr gespannt auf die nächsten beiden Spiele. Wenn die nochmal ihre Chance kriegen, wenn sie da ihre Leistung bestätigen, dann kann man ja wirklich mal sagen, ey, vielleicht haben wir mal einen soliden Pass-Rush. Wollen wir nicht übertreiben, nein, dass man zumindest in der...
Sag gut. Also,
wenn sie es gegen die Ersten, ja, wenn wir die ersten 3 Spiele gut Druck machen. Dann sage ich, gut. Noch ist es halt nur Preseason gegen die Backups, aber lieben, deswegen
danke.
Mal ein bisschen entspannen. Mal ein bisschen entspannen.
Ja. Schön. Möchte noch jemand was sagen zu dem Spiel? Haben wir irgendwas ausgelassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren ziemlich gründlich jetzt. Dadurch, dass wir unsere Top 5 so abgearbeitet haben, waren wir viel genannt. Ich möchte eine positive Sache noch erwähnen, weil O-Line oft untergeht. Gwynn hat hat sehr, sehr gute PFF-Grades gekriegt. 82 in der Passblock unter anderem. Schon mal nicht schlecht. Als Backup vielleicht, jedenfalls.
Vielleicht nochmal die Erwähnung, dass unser Laufspiel, da haben wir wirklich mit einem Satz nur angerissen, das war dann wirklich nicht gut, da hat sich also niemand aus dem Chor ausgebrannt.
Nick Carter hat sich nicht weiterempfohlen als competitive vor den 3. Running Backs Spot und kann froh sein, wahrscheinlich, dass Carlos Washington aktuell verletzt ist.
Aber ja, dazu gesagt, wir hätten ja auch gar keine Rush Lanes gehabt. Ne?
Also es war ja, ja wirklich, die Lions haben uns ja wirklich im Running Game dominiert, komplett, die ganze D-Line von denen. Also da hat unsere O-Line gar keinen Push hingekriegt. Denklich. Weil gerade wenn es um Interior Line Depth geht, das ist auch so, braucht nur einer mal ausfallen und dann.
Da weiß man erst zu schätzen, was man tatsächlich als Starter auf dem Feld hat.
Ja, stimmt. Plötzlich.
Ne? Plötzlich, genau.
Auf einmal McGarry unterbezahlt bei uns.
Oh, ne, so weit will ich jetzt nicht. So weit gehe ich jetzt nicht.
Wie fandet ihr die Angelo Malone als Inside-Linebacker?
Überraschend positiv.
War da.
Ja. Also ist nicht negativ, ist nicht negativ aufgefallen, sagen wir so.
Ja, das ist. Soll er jetzt spielen?
Nein.
Laut Josh Campbell.
Ja, er kann ja gerne Inside-Linebacker probieren, aber er soll nicht spielen. Er nimmt irgendjemand den Kaderplatz weg.
Vor allem Malone ist auch...
Sorry, ich sag nochmal kurz einen Satz. Raheem Morris hat heute in der PK schon gesagt, dass der einer der wichtigsten Spieler für Special Team ist.
Dafür, dass sie immer so gelobt im Special Team, sind wir da immer richtig schlecht aus die ganze Saison, weil Special Team ist auch nicht so wichtig.
Ja, entweder oder. Gelernt, ja. Mitch. Nee, was ich meine, dass gerade Malone auch, wie jetzt Natron Brooks oder damals unser Wide Receiver, der auch in Rente gegangen ist, so richtige Preseason-Monster sind. Da bringst du sie aber in der richtigen Season rein und sie verpuffen einfach.
Weiß der nicht. Also letztendlich, hier geht es ja wirklich eher um das Thema von Chris, Tiefe zu schaffen im Roster. Es geht hier, glaube ich, nicht darum, irgendwelche Starter also zu finden, das glaube ich nicht. Man merkt es ja auch daran, zum Beispiel Terry Fontenot hat ja in einem Preseason-Game sehr geschwärmt von Lamar Jackson. Lamar Jackson, ne? Nicht missverstehen. Ich glaube, da geht es einfach darum, Prototypen zu finden, die viele Positionen spielen können. Jeff Ulbrich zum Beispiel, ich glaube, wir haben es jetzt auch wieder mit dem Signing von Ronnie Harrison gemerkt, steht auf so große Safeties, die halt, die er konvertieren kann zu Linebackern. Mhm. Ne? Und da sind dann halt Ronnie Harrison, Lamar Jackson, Divine Diablo, ich meine, der ist ja eigentlich auch eher Safety. Ne? Man sieht, wo der Weg hingeht und es geht einfach darum, Tiefe zu finden. Ne? Also, wirklich ein Starter. Keiner erwartet, dass Drummond, Lamar Jackson und Josh Woods, dass die Starter werden.
Nee, ich meine, ist klar, wenn die Rotational Pieces und das in soliden Bereichen sind, ist es definitiv sehr, sehr gut. Ich meine jetzt gerade D'Angelo Malone, letzte Preseason, hat er ja als Edge-Rusher, muss man auch sagen, hat er ordentlich Druck gemacht, hat er ein oder zwei Sacks mal nicht. Und in der Season hat er ein Spiel, wo er dann gut aufgetreten ist und sonst halt auch viel probiert wurde, wenig geschafft hat. Und deswegen meine ich halt, er war wieder positiv da, komischerweise als Midlinebacker, aber auch oft von der Position die Caden Ellis-Rolle übernommen und von da gerusht. Und auch relativ erfolgreich.
Es bleibt spannend. Jetzt geht's am Freitag, in der Freitagabend für uns, Samstagmorgen, gegen die Tennessee Titans, mit denen wir jetzt auch das Joint Practice haben. Was erwartet ihr für Teams ist falsch. Also denkt ihr, die Snaps werden nochmal so verteilt, wie wir sie schon haben, oder werden wir jetzt eher Third und Fourth String sehen?
Ja, da gehe ich schwer von aus. Es wird ausprobiert, was auszuprobieren ist. Also da wird keine Rücksicht auf irgendwelche Sehgewohnheiten der Zuschauer genommen. Da wird alles ausprobiert, was machbar ist.
Ich würde mir wünschen halt, dass wir irgendwie mal Starter oder so spielen sehen, aber
ja, ich möchte Trice schon sehen, wenn es geht. Wenn es geht, also die dringende Bitte an Dramers, tu es einfach.
Also ich glaube, diese Verletzung von Norris, die hat Raheem wahrscheinlich nochmal bestätigt in seinem Vorgehen, zu sagen, ich lasse lieber keine wichtigen Spieler spielen. Ich finde es nach wie vor fatal, dass wir sind letzten Saisons immer schlecht in die Saison gestartet. Und dann kommen ja manche auf dieser beim Falcon Holly geschrieben, ja, wir haben ja gegen die Eagles auch in Woche 2 gewonnen. Ja,
weil Barkley den Ball nicht
gefangen hat. Ich wollte gerade sagen, also das sah ja auch alles nicht rund aus, auch gegen die Steelers sowieso nicht zum Saisonauftakt. Und das ist so ein wichtiges Spiel zu Hause gegen die Bucks direkt. Ich würde es mir einfach wünschen, vor allem, weil immer mehr Teams gefühlsmäßig ihre Starter spielen lassen. Wenn die Giants haben ja auch gleich mal erstmal die erste Garde mit aufs Feld gerollt, weil die und Props an Scone, aber an der Stelle einfach gesagt hat, was machen andere Teams anders als wir? Lassen ihre Starter Preseason spielen. Joe Burrow und Jamar Chase haben gesagt, gut, wir dominieren jetzt einfach mal, wenn wir auf dem Feld sind, machen wir mal von Chase mal ein Honigfass an Yards, das ist schon krass. Ja. Und es ist ja auch wichtig, einfach mal diese richtigen Reps reinkriegen, die kannst du im Training einfach null simulieren. Aber ich glaube, das werden wir nicht sehen. Keine Ahnung. Nein. Da habe ich ein sehr schlechtes Gefühl und deswegen habe ich immer so Bammel bei den Saisonstarts.
Das ist Kaltstart ist immer schwierig und ich sag mal, das einzig Gute ist, Penix hat schon vorher mit dem Team gespielt, letztes Jahr, wenn auch nur 3 Spiele. Ich weiß, ja. Es ist nicht viel, aber es ist zumindest ein Gefühl, was da ist. Cousins kam letztes Jahr quasi mit einem völlig fremden Team zum ersten Spiel gegen die Steelers. Und vielleicht gibt uns das dieses Jahr ein bisschen mehr.
Ich meine, man hat es ja selber bei Matt Ryan zum Beispiel gemerkt, wenn er in der Preseason keinen Snap gespielt hat. Das erste Spiel ist holprig, du bist lange raus. Ja. Diese ganze Game-Day-Routine hast du nicht mal drin und deswegen sage ich, mir wäre es am liebsten zumindest im Spiel 2 Drives von Startern, ich will nicht mehr, es muss nichts Ultra-Aggressives sein, geh ein sicheres Spiel, mach ein bisschen hier, ein bisschen Action, oder wenn nicht mal das, gib den Spieler wenigstens so ein bisschen die Spieltag-Routine mit. Lass alle Spieler sich umziehen, lass alle Spieler auflaufen, lass alle Spieler sich warm machen und lass dann auch die Starter, wenn du schon in die Spiel lässt, in Montur an der Sideline, nach der Halbzeit auch wieder aufwärmen, alles drum, dann dass sie wenigstens ein bisschen das Gefühl wieder reinbekommen, wie es ist am Spieltag. Aber sie gar nichts machen zu lassen, finde ich fatal. Und ich meine, wir haben es die letzten 4-5 Jahre gemerkt, wir sind nie souverän in die Season gestartet.
Ja. Ist eigentlich bei diesem Team-Practice mit den Titans auch irgendwas angedacht? In der Quarterback-Rotation? Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Nee, ne? Gab keine Aussage dazu. Ne?
Mhm. Wüsste ich jetzt nicht. Also, machen wir den Sack hier langsam zu. Ich habe noch einen Fun-Fact für euch, den habe ich heute gelesen, fand ich lustig. Wusstet ihr, dass wir in der Offense 4 Starter haben, die alle Linkshänder sind?
Nee. Das sind Penix, Strang und Bijan, ne? Aber ich komme noch
auf den Bijan, Penix und das erste Mal in der NFL macht der Center einen Lefty zu einem Lefty.
Ach, ja, stimmt. Uses, Lefty.
Uses. Newsflash.
Ganz genau. Also wir haben hier Linkshänder in der Offense, Drake London, Bijan Robinson, Michael Penix Jr. und Ryan Newsel. Das Lefty-Team.
Das Lefty-Team.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich nur mit Kevin und mir. Chris hat sein Urlaubsgeld gespart. Der möchte nochmal über den Teich. Aber nur den kleinen Weg über den Teich.
Glaub mir, mit meinem Urlaubsgeld komm ich nicht über den Teich. Da muss anderes her.
Hallo, bis auf die Kanaren ist doch auch schön. Ist doch wunderbar. Nicht schlechteres. Dave geht seiner Lohnarbeit nach.
Stimmt.
Kochen bei 35 Grad in der Halle nächste Woche. Yay.
Du packst das.
Danke.
Ich glaube an dich. Es ist der Discord-Server wieder offen fürs Spiel. Er ist immer offen. Er ist aber wieder belebt zum Spiel. Das war schon ganz ordentlich, was wir hatten an Beteiligungen fürs erste Preseason-Game. Ich muss mal gucken. Mir ist hier. Ich wohne ja am Schützenplatz und es ist Schützenfest dieses Wochenende. Ich gebe mein Kind ab. Bei der Großmutter. Naja. Mal gucken. Aber nein, ich werde mir auf jeden Fall das Spiel angucken, live. Ich werde es mit euch auf Discord genießen. Also joint us. Ich freue mich, dass wir heute so viele neue Gesichter hier gesehen haben in den Kommentaren. Auch Dado Mikic hat heute zum Beispiel jetzt jemand Neues, in meinen Augen Neues geschrieben.
Hundertprozentig.
Ja, habe ich hundertprozentig.
Dave merkt sich alle. Der Dave merkt sich auch. Gemerkt. Den YouTube-User.
Es gibt da Backup-Informationen.
Ah.
Ich hau sie nach dem Live raus.
Ja. Wunderbar. Bleibt gerne dran. Schreibt uns auch gerne die Fragen, immer montags ab 16 Uhr, behaupte ich jetzt einfach mal, lädt Santo die hoch, die Hours. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Wir hatten heute eine Hour, die haben wir aber tatsächlich so nebenbei beantwortet. So ganz nebenbei. Zack, zack.
Ja.
Also,
oder gab es eine persönliche Enttäuschung?
Ja.
Persönliche. Irgendein Spieler, der rausgestochen ist, wo ihr sagt, oh Mann, der hat seinen Job aber schlecht gemacht.
Doch, geben.
Who knows? Alles supi.
Die Elford.
Ja gut, sowieso.
Das ist schon ein persönlicher Rachefeldzug, den du mit
hast. Das ist ein persönlicher Rachefeldzug, aber ich finde ja, wenn du ein Fifth-Year-Veteran, nee, Fourth-Year, Fourth-Year-Veteran reinsetzt, der Starting-Nickel spielen soll, und der es dann einfach nicht schafft, einen Rookie-Wide-Receiver, und ja, ich weiß, Tesla ist halt irgendwie 6'4" groß, trotz alledem sah der sehr, sehr bescheiden aus in der Coverage. Wie gesagt, Gegenbeispiel zu AK. Wenn du da spielen willst, in der Stammformation oder in der gröberen Rotation, dann musst du solche Spieler einfach schlagen. Und wenn ich sehe, dass die Elford sich da einfach verbrennen lässt, einfach da nichts gegen machen kann, ob seine Kommunikation, der weiß er nicht, aber ich erwarte einfach mehr und ich habe da wirklich Bauchschmerzen und ich hoffe, dass dieser Nickel-Spot weiter ausgefochten wird, dass wir uns nicht mit die Elfer zufrieden und es wird ja aktuell.
Guck mal, Billy Bowman hat jetzt wie viel mit trainiert? Eine Woche? Der war ja auch verletzt.
Ja.
Hatte ja nichts gehabt und dann, also nichts gehabt an Snaps. Der muss erst mal reinkommen. Lass ihn mal. Lass mal machen. Lass mal kochen. Kein Problem. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder, Dienstag, 17.30 Uhr. Dann sprechen wir über die letzte, vielleicht letzte Trainingscamp-Reportage, über das zweite Preseason-Game gegen die Titans und hoffen wieder auf rege Beteiligung von euch. Wir hören und sehen uns. Macht's gut und habt einen schönen Abend. Und schwitzt nach Hause.